begrüßen. Nochmal zum Thema Alternativen. Jetzt, nachdem wir eine ganze Menge über Java gehört haben, dann nochmal eine Alternative für Java, wohl sogar älter Motor. Ich bin auch sehr gespannt, weil ich glaube noch nicht bisher viel gehört habe.
Also erstmal alle hallo. Mein Name ist Burkhard Christian, ich studiere hier an der Universität, angewandte Informatik. Und ich bin im zweiten Semester von Professor Ben auf die Sprache Smalltalk aufmerksam gemacht worden und bin seitdem recht begeistert von der Sprache, weil sie stellt eine ernste Alternative zu Java dar. Und wenn man sich Java so anguckt, die Prinzipien, die in Java verwirklicht sind, sind gar nicht so neu. Da gibt es einiges, was schon früher mal auf dem Markt war. So, und da möchte ich erstmal kurz darauf eingehen. Die 45 Minuten, eine kurze Einführung mit zwei Beispielen der jeweiligen Sprache, dass man erstmal so einen kleinen Blick auf die Syntax bekommt, kurz auf die Geschichte der beiden Sprachen eingegangen und danach die zwei Sprachen eher in Richtung auf Smalltalk betrachtet, und zwar anhand von Sprache, die technische Implementierung, theoretische Sachen wie zum Beispiel Typsystem, praktische Sachen und am Ende noch ein kurzes Fazit, wobei beim Fazit muss man immer sagen, da muss sich jeder am Ende selber einen Kopf machen, was für sein Einsatzgebiet das Sinnvollere ist. Gut, beide Sprachen haben im Wesentlichen die gleichen Merkmale, das ist zum einen Objektorientierung mit Kapselung, das heißt, die Objekte wissen voneinander nicht viel, jedes Objekt hat seinen eigenen lokalen Speicher, hat seine eigenen Methoden und man kann nur über die Methoden auf den Speicher des jeweiligen Objektes zugreifen. Natürlich die Vererbung, das bedeutet, ich kann von bestehenden Klassen neue Klassen ableiten und damit vorhandene Funktionalität in eigene Applikationen einbinden. Und was eine ganz besondere Sache dieser zwei Sprachen sind, das sind die Blocks bei Java, die Blocks bei Smalltalk und die Inner Classes bei Java. Ich glaube, Python hat auch Blocks. Bin mir da jetzt nicht so sicher. Aber das sind zwei Sachen, die in Bezug auf die beiden Sprachen ziemlich wichtig sind. Ja, beide Sprachen sind plattformunabhängig, beziehungsweise sie wollen es sein. Das war bei Java mit AWT damals nicht immer ganz so der Fall. Bei Smalltalk kenne ich jetzt ehrlich gesagt kein Problem, wo es jemals um Plattformunabhängigkeit ging. Also das hat eigentlich immer geklappt, soweit ich weiß. Aber vielleicht kann mich ja jemand darüber belehren. Beide Sprachen nutzen die sogenannte Garbage Collection, also übersetzt die Speicherbereinigung. Das bedeutet, der Entwickler muss sich in keinster Weise um Allokieren von Speicher kümmern und auch nicht ums wieder freigeben. Das erleichtert einfach einen Entwicklungsprozess. Hat natürlich Nachteile in der Performance. Und am Ende auch, was beide Sprachen sehr gut haben, ist Reflexivität. Das bedeutet, Objekte wissen zum Zeitpunkt über sich selbst Bescheid und können da entsprechend dynamisch agieren. So, und dann gucken wir uns mal die Einführung an. Und zwar an einem Beispiel machen wir eine kleine Party. Und da müsste ich bei Java sagen, okay, wenn ich in der Party Bier haben will und Chips und Dip, müsste ich mir halt erstmal eine Liste anlegen, deren Typ festlegen, einen Iterator darüber festlegen, dann zu der Liste die drei Elemente hinzufügen. Und dann können wir die Liste einfach mal von vorn nach hinten durchgehen und die einzelnen Elemente wieder ausgeben. Also auf der Konsole steht dann einfach nur Bier, Chips und Dip dort. Wunderbar. Und das Ganze können wir auch noch rückwärts machen. Da scheint es gerade mit dem Zeichensatz hier ein bisschen Probleme zu geben, aber naja, gut. Also eine simple Vorschleife, die von hinten nach vorn wieder durchläuft. Das wäre ein simples Beispiel für ein Java-Programm. 1:1 umgesetzt in Smalltalk. Sieht das so aus. Ist ein bisschen weniger Code. Ich lege mir hier oben erstmal eine lokale Variable an. Dabei wird nicht festgelegt, welcher Typ oder was auch immer das ist. Belege diese dann mit einer Ordered Collection. Das bedeutet einfach wie eine Liste, die geordnet ist. Und füge sofort hinzu, die drei Elemente Bier, Chips und Dip. Und dann könnte ich einfach sagen, über diesem Objekt Party, was ja meine Liste ist, mit diesen drei Elementen drin, iteriere ich einfach drüber. Das bedeutet, ich brauche mir bei Smalltalk keinen Iterator selbst anzulegen, sondern das erledigt die Klasse Ordered Collection für sich. Also ich brauche mich dort um wirklich nichts kümmern und gebe die im Transkript, das ist wie ein Standard-Out im Prinzip, der Reihe nach aus, mache dann einen Carriage Return oder mache erst einen Carriage Return und zeige dann alle an. Und das genauso kann ich rückwärts machen, einfach mit Reverse Do. Da brauche ich nichts groß mit Schleifenkonstrukten hantieren. Also recht interessant. Was Sie hier in den eckigen Klammern sehen, das sind die sogenannten Blocks, von denen ich vorhin schon mal gesprochen hatte, was bei Java die Inner Classes wären. Das bedeutet, ich kann Blöcken Argumente übergeben, wie es zum Beispiel hier dieses Each ist. Das würde bedeuten, in diesem Block kann ich für jedes Element in dieser Liste etwas tun. Das bedeutet, der Block bekommt dieses Argument und arbeitet dann hier damit. Jetzt nochmal vielleicht genau auf die Syntax einzugehen der Sprache. Die Sprache Smalltalk ist winzig klein. Das bedeutet, nehmen wir uns einfach mal die erste Zeile her. Ordered Collection ist eine Klasse. Das erkennt man daran, weil sie mit einem Großbuchstaben anfängt. Das ist einfach eine Konvention, die hat man gemacht. Alles, was mit Großbuchstaben anfängt, ist global verfügbar. Und das sind im Regelfall die Klassen. Es könnten auch globale Variablen sein, aber sollte man ja nicht benutzen, macht man auch in der Regel nicht. In Java ist es nicht anders. Klassen sind dort auch in ihrem Namespace global verfügbar. Dieser Klasse sende ich einfach die Botschaft with, und zwar mit den drei Argumenten Bier, Chips und Dip. Und das war's. Also in Java würde ich halt schreiben Ordered Collection und dann in Klammern mit Bier und dasselbe dreimal. Haben Sie jetzt hier zu Fragen? Also wäre vielleicht ganz interessant, weil Java, Smalltalk ist ja nicht so bekannt. Okay. Gut, dann gucken wir uns mal die Geschichte von Java an. Dazu muss ich aber auch gleich sagen, es war extrem schwierig, da Informationen zu finden, weil ziemlich verworren. Also 1990 in etwa ging das los. Da haben sie bei Sun darüber diskutiert, wie es bei Sun weitergehen sollte. Und da waren im Wesentlichen dran beteiligt James Gosling, der Erfinder des Emacs. Und der hatte dann 1992 die Sprache OAK mit anderen Entwicklern entwickelt. Und die hatte damals das Maskottchen Duke. Ich weiß nicht, ob es jemand kennt. Das ist dieses kleine schwarz-rot-weiße Gebilde. Sieht ganz lustig aus. Die Sprache OAK hat sich eigentlich kaum durchgesetzt, kann man nicht sagen. OAK war eigentlich ein exotischer Spieltrieb eines Entwicklers, möchte ich mal nennen. Ziele waren damals, OAK sollte einfach sein, sollte robust sein, leicht erlernbar und objektorientiert. Und weiterhin optimiert für Computerchips, also wie zum Beispiel solche Fernbedienungen. Macht man hier noch ein Display drauf, dann kann man sich leicht ein Java installieren und dann irgendwelche Applikationen drauf laufen lassen. Das hat man heute bei den PDAs recht gut realisiert. Und es sollte eben auch eine grafische Oberfläche haben. 1995 ging es dann eigentlich erst richtig los. Dann wurde die Sprache in Java umbenannt. Also als OAK ist im Prinzip Java entstanden. Und es kam die erste Netscape-Integrierung auf. Das bedeutet Netscape von 1995, ich weiß jetzt gar nicht, welche Version das war. Da konnte damals Java-Code interpretieren. Also Plugins im Prinzip. 1996 kam dann endlich das JDK 1.0 raus. Das war allerdings noch nicht ganz das Wahre. Also es fehlten noch viele Dinge, wie zum Beispiel Collections, also Listen oder Bäume. Die ganzen Sachen waren noch nicht integriert. Das musste sich jeder selber schreiben. Mit dem JDK 1.1 war das dann auch mit dabei endlich, 1997. Und bei Sun haben sie es geschafft, durch kluges Marketing das recht populär zu machen und viele Firmen hinter sich zu bringen. Und das war ist eigentlich der Grund, warum Java sich großer Popularität erfreut. 98 kam dann Java 2, also das JDK 1.2, und mittlerweile sind wir dann jetzt beim JDK 1.4, wenn ich mich nicht irre. Ja, das wäre es eigentlich, was zu Java zu sagen ist, zur Geschichte von Java. Mein Vorredner hatte vorhin von 1.5 geredet. Noch nicht erschienen, ja, das kommt noch. Sind wir mal gespannt. Ach ja, 1990 gab es da noch die Community Source License. Das ist nicht ganz eine GPL, aber kommt noch GPL recht nahe. Auf die einzelnen Details kann ich jetzt nicht genau eingehen, da müsste ich lügen. Geschichte von Smalltalk. 1967, oh Gott, wann war das? Gab es da schon Rechner? 67, Damals gab es, was gab es versprochen? Algol, Fortran? Ja, das war so eigentlich Standard, Fortran. Alan Kay hat sich damals die Gedanken gemacht, wieso eigentlich immer wieder neue Sprachen entwickeln und hinkende Sprachen wie Fortran, womit der Programmierer im Prinzip nicht effektiv arbeiten kann. Weil die Programmiersprache ist das Werkzeug des Programmierers. Und wenn das Werkzeug recht unhandlich ist, dann ist auch der Programmierer nicht gerade der beste Architekt von Programmen. Also hat er sich einen Kopf drüber gemacht, was kann man machen, und hat im Buch The Reactive Machine eine Vision im Prinzip beschrieben, und zwar vom Dynabook. Das Dynabook war, kommt recht den heutigen Laptops nahe. Also es war im Prinzip ein kleiner, flacher Computer mit LCD-Bildschirm, möglichst mit Zeigergeräten, also zum Beispiel mit einem Stift und einem sensitiven Display. Und das hat er sich schon 67 ausgedacht, also das ist schon ganz beachtlich. Weil 67, wer konnte damals wissen, wo es hingeht? Ja, und er wollte solche Dinge wie grafische Oberfläche und alles das mit reinhaben. Und das führte im Prinzip 1970 bei Xerox im Palo Alto Research Center in einer ersten Gruppe, die daran gearbeitet hat. Xerox hatte ja damals ziemliche finanzielle Mittel und hat die auch recht freizügig an junge Querdenker und junge Köpfe freigegeben. Und Alan Kay war davon einer. Und der hat dann von 1970 bis 1980 im Prinzip an diesem Projekt Smalltalk gearbeitet. 1983 kam dann die erste wirkliche Implementierung raus. Vorher war das alles mehr oder weniger Theorie und teilweise implementiert, aber für die Öffentlichkeit nicht bestimmt. Das war alles Xerox intern. Die Firma Parkplace, die im Prinzip von Xerox abgespalten wurde, hat damals das sogenannte Smalltalk 80 rausgebracht. Smalltalk 80, weil es der Definition nach 1980 entstanden ist. Und das ist heute Syncom Visual Works und ist in der Version 7 recht populär und eigentlich auch die mächtigste Implementierung. Da war ich einfach mal in der Bibliothek. Dieses Buch ist da recht empfehlenswert, weil darin steht eigentlich alles, was zu Smalltalk zu sagen ist. Und recht dünn für eine komplette Programmiersprache inklusive Implementierung der virtuellen Maschine und andere Dinge. Jo. Es ist eine objektorientierte Programmiersprache, und zwar objektorientiert in dem Sinne, dort sind alles Objekte. Es gibt nichts anderes als Objekte. Es gibt keine Referenztypen, wie es in Java sind. Es gibt keine Standarddatentypen, wie es in C ist, die einfach im Speicher irgendeine Menge von Bits sind, sondern das sind alles Objekte, die haben einen gewissen Aufbau, die haben einen gewissen Header und die haben dahinter einen gewissen Datenteil. Und das macht die Sprache recht transparent. Es wurden von vornherein leistungsfähige Entwicklungsumgebungen integriert, mit Browsern, mit Debuggern, mit Methodenfindern und solchen Dingen. Mein Vorgänger hatte vorhin mal gezeigt, wie man in einer Java-Entwicklungsumgebung einfach eine Methode umbenennen konnte. Die Methode wurde dann auch an den Stellen, wo sie aufgerufen wurde, einfach umbenannt. Das gab es damals schon 1983 in diesen Implementierungen. Also nichts Neues. Das Konzept der virtuellen Maschine war ganz wichtig, denn Alan Kay hat es sich eigentlich zur Aufgabe gemacht. Sie wollen ein System entwickeln, das unabhängig von der aktuellen Hardware war. Die Hardwareentwicklung, die war zu langsam. Das hat ihm alles nicht zugesagt und wozu auf die Hardware warten und auf irgendwelche Spezialisierungen sich orientieren, wenn man es doch mit einer virtuellen Maschine, die dann auf eine spezielle Hardware optimiert ist, auch schön transparent machen kann. Und wie man sieht, das hat sich auch heute durchgesetzt. Guckt sich PHP an, Java an, überall virtuelle Maschinen. Und was ganz wichtig ist, wie Java, es hat auch eine Garbage Collection. Das bedeutet, es muss sich niemand mehr um den Speicher kümmern, ums Allokieren, ums wieder Freigeben von Speichern. Kein Problem. Damals waren schon erste Zeigergeräte integriert. Also im Prinzip Maus. Von vornherein mit 3 Buttons versehen. Die Buttons waren von vornherein irgendwie farbig gekennzeichnet. Da gab es einen blauen, einen gelben und einen roten, glaube ich. Und dementsprechend ist dann auch die Literatur gemacht, dort ist nicht von rechts, von Maustaste oder linke oder so gesprochen worden, sondern von blau, rot oder gelb. Aber ganz lustig, wenn man das mal liest. Und von vornherein 2D-Rastergrafik. Also, viele sind überrascht, dass es bei Smalltalk schwierig ist, eine Konsolenapplikation zu schreiben, weil Smalltalk eigentlich nicht für die Konsole gedacht ist. Smalltalk ist im Prinzip als Betriebssystem entwickelt worden. Als Betriebssystem für eine spezielle Hardware, für einen speziellen Prozessor. Das bedeutet, Smalltalk geht im Prinzip gar nicht groß mit Konsolen um. Das ist zwar mittlerweile alles integriert, also es ist möglich, aber es ist nicht dafür gedacht. Von vornherein 2D-Rastergrafik und also schöne grafische Anwendungen kann man machen. 1995 hat dann wieder Alan Kay, also der das damals im Prinzip ins Leben gerufen hat, mit Dan Ingalls, einem seiner vertrautesten Mitarbeiter, das Projekt Squeak ins Leben gerufen. Und Squeak hat als Maskottchen so eine kleine Maus, ist eine quasi GBL-Implementierung. Es ist nicht reine GBL, weil es gibt ein paar Schriftarten mit drin, die sind von Apple und Apple hat da wieder ein paar Lizenzsachen mit dabei. Aber man kann den Code frei nutzen, der Code ist frei verfügbar und man kann ihn auch kommerziell weiterverwenden, wie man will. Man muss bloß mit den Schriftarten vorsichtig sein. Aber ich habe noch nie von Problemen gehört. 1997 ist dann Smalltalk endlich mal standardisiert worden durch einen ANSI-Standard. Und das Problem war einfach, dass es war nicht klar, was standardisiert werden sollte. Also im Standard sind keine grafischen Oberflächen drin, wie es bei Java zum Beispiel Swing ist. Und es sind auch nur die Schnittstellen drin, also keinerlei Implementierungssachen. Was natürlich sinnvoll ist. So, und dann kommen wir mal zu sprachlichen Aspekten. Reservierte Wörter. Das sind Java-reservierte Wörter. Das sind, was sind das, 50, wenn ich mich nicht irre. Also, die Hälfte kenne ich wahrscheinlich selber nicht. Das sind Smalltalk-reservierte Wörter. Ist ein bisschen weniger, gut, gebe ich zu. Neil wird jeder kennen, Pascal-Syntax, oder? Also Neil, 0, steht für nichts, für undefiniertes Objekt. Self ist das Objekt selber, super, ist eine Referenz auf das Objekt selber, wobei allerdings mit der Methodensuche in der Klasse darüber angefangen wird. Ist ein bisschen kompliziert, die Definition, aber ganz lustig. Und die zwei Schlüsselwörter True und False, die einfach nur entgegen dem undefinierten Objekt Neil halt das Objekt wahr und das Objekt falsch verdeutigen. Aber das sind Objekte. Das sind zwar Schlüsselwörter, die in der Sprache verankert sind, also ich kann diese Wörter nicht als Variablen verwenden, aber es sind im System Objekte. Ich kann den Botschaften schicken, ich kann den Methoden schicken und alles drum und dran. Aber jetzt mag sich einer fragen, gut, was haben wir bei Java? Wir haben bei Java if, wir haben bei Java Was haben wir zum Beispiel noch? Vorschleifen. Das gibt's hier alles nicht. Wie macht das der Compiler? Ganz einfache Lösung. Gucken wir uns mal vier Methoden an. Und zwar zwei Methoden von der Klasse True und zwei Methoden von der Klasse False. Die Klasse True, die weiß, dass sie True ist. Sie weiß, dass sie wahr ist. Also wenn ihr die Methode isTrue mit einem Block geschickt wird, dann gibt sie einfach das Ergebnis des Blocks wieder. Und wenn ihr die Methode isFalse geschickt wird, dann gibt sie nie zurück, weil sie weiß ja, dass sie nicht falsch ist. Also macht sie das auch nicht, was ihr ausgetragen wird. Und genauso bei False. False weiß, ich bin falsch. Schickt man False isTrue, dann weiß das Objekt falsch, geht mich nichts an. Also gibt es im Prinzip nie zurück. Und genauso bei False und der Methode isFalse, es gibt einfach den Wert des Blocks zurück. Der Compiler hat im Prinzip nichts mit syntaktischen Details zu tun. Und das bedeutet im Prinzip, die Sprache zu lernen, Smalltalk, ist eine Sache von 30 Minuten, längstens. Danach kommt der zweite Schritt und das ist das Lernen der Klassenbibliothek. Aber das hat man auch bei Java. Gut, dann gibt es noch ein paar schöne Details wie Kaskadierung. Und zwar bei Java kenne ich es nicht. Ich weiß es nicht, ob es jemand kennt, aber ich weiß nicht, ob man in Java kaskadieren kann. Ich habe es nirgendwo gefunden. In Java schreibt man Objekt, Message, Objekt, Message, Objekt, Message oder Methode. Manche kennt es vielleicht von Pascal, die Kaskadierung, dass man schreibt with irgendwas, do irgendwas. Bei Smalltalk geht das. Man schreibt das Objekt hin und sagt mit dem, mit dem, mit dem, mit dem. Also ist ein einiges weniger Schreibaufwand. So, jetzt sind wir bei den technischen. Fragen zum Sprachlichen nochmal, bevor wir weitergehen, das ist vielleicht ganz interessant. Ja? Also die Sprache selbst umfasst im Prinzip nur die fünf Schlüsselwörter und den ganzen Zeichensatz natürlich. Was du jetzt meinst mit Bibliotheken und grafischer Oberfläche, das hängt von der virtuellen Maschine ab. Also um ein Smalltalk zu implementieren, braucht man im Prinzip einen Framebuffer, wo die virtuelle Maschine was reinschreiben kann, was dann im Prinzip auf dem Bildschirm angezeigt wird. Und verschiedene Ein- und Ausgabesachen wie Maus und Keyboard. Ich weiß jetzt nicht, ist es das, was du gemeint hattest, oder? Das sind Standards, ja. Das ist Entwicklungsumgebung, die ist von je nach Implementierung unterschiedlich. Also das sind Details, die muss man je nach Implementierung gucken. Aber weil bei Java ist es ja im Prinzip so, man installiert sich irgendein Paket, da drin hat man die virtuelle Maschine und man hat den Compiler drin. Und dann könnte man eigentlich anfangen, sich mit einem VI oder mit einem Emacs oder was auch immer man will, mit N-Edit oder wie auch immer, anfangen, einen Textfile zu schreiben. Und das Textfile kann man dann übersetzen. Das heißt, man hat viele verschiedene einzelne Tools. Bei Smalltalk ist es im Prinzip so, man startet die Applikation und arbeitet in dieser Applikation, während sie läuft. Das bedeutet, die Entwicklungswerkzeuge laufen in der Applikation und genauso auch die ganze Sache wie Compiler. Compiler ist implementiert in Smalltalk. Das bedeutet, wenn du im Prinzip eine Applikation in Smalltalk schreiben willst, dann machst du Folgendes, du nimmst ein Standard-Image, komplett mit Entwicklungsumgebung, schreibst dort drin deine Applikation und entfernst hinterher die Entwicklungsumgebung. Und schon ist deine Applikation fertig. Ist ein recht eigenartiger Ansatz. Aber wenn man es aus der Sicht sieht, dass Smalltalk im Prinzip eher ein Betriebssystem ist, als eine Programmiersprache, dann, also das ist immer so eine Sache bei Smalltalk, man braucht einen gewissen Initialschock. Wenn man den überwunden hat, dann sieht man das Licht am Ende des Tunnels. Na gut, machen wir mal weiter. Wie liege ich in der Zeit? 24, na gut. Virtuelle Maschine. Von vornherein, beide, Java und Smalltalk, sind stack-orientierte virtuelle Maschinen. Da könnte man jetzt sagen, gut, in der Rechnerarchitektur haben sich stack-orientierte gerade nicht durchgesetzt. Dort gibt es RISC und sonst was. Und stack-orientiert gar nicht. Also, Frage, warum stack-orientiert, kann ich nicht beantworten, aber beide machen es halt stack-orientiert. Java hat einen Stack von 4 Byte Breite. Also, man kann dort 4 Byte Operanden drauflegen, das bedeutet, nee, es wird mit 4 Byte adressiert, so rum. Es wird mit 4 Byte adressiert. Und man kann also insgesamt 4 Gigabyte innerhalb eines Java-Programms adressieren. Und die Übergabe von Argumenten läuft bei Java wie bei Smalltalk nur über den Stack. Die virtuelle Maschine hat außerdem 4 wichtige Register, es gibt noch mehrere. Das ist zum Beispiel einmal der Program Counter, also an welcher Stelle im Bytecode bin ich. Der Operandentop, also an welcher Stelle im Stack bin ich. Der Frame, der sogenannte Methodenkontext. Das bedeutet im Prinzip, was sind die aktuelle Werte der aktuell abgearbeiteten Methode, wie zum Beispiel lokale Variablen. Und selber die Variablen in diesem Methodenkontext halt die Anzeige auf diese Variablen. Weiterhin kennt die Java Virtual Machine Garbage Collection Heap. Das bedeutet, das ist ein Speicherbereich, dort werden nur die Instanzen abgelegt, mit denen ich wirklich auch arbeite. Also alles Dynamische läuft im Garbage Collection Heap ab. Und es wird über Referenzen zugegriffen. Also das sind keine Zeiger, wie es herkömmlich in C der Fall ist, sondern Referenzen, mit denen ich keine Zeigeroperation machen kann. Die Garbage Collection läuft parallel ab, mittlerweile. Früher lief sie mal mittendrin ab, deswegen wurde das komplette System unterbrochen. Aber mittlerweile läuft es als eigenständiger Hintergrund-Thread ab und man muss sich da eigentlich nicht mehr groß drum kümmern. Und außerdem, für alle statischen Variablen-Bereiche gibt es den Methoden- und Konstantenbereich. Dort liegen der eigentliche Bytecode liegt dort drin und in einem Konstanten-Array alles das, was als konstant definiert wurde. Also Garbage Collection Heap, alles Dynamische, wie die Daten, mit denen ich arbeite, Methoden- und Konstantenbereich, Methoden-Bytecodes und Konstanten selber. Bei Smalltalk ist es anders. Smalltalk, wie gesagt, alles sind Objekte. Gibt es 2 Klassen. Und die haben jeweils eine Instanz. Und zwar den Interpreter. Der hat einen gewissen Zustand und in diesem Zustand merkt er sich eigentlich 5 Sachen. Und zwar die kompilierte Methode, die im Augenblick abgearbeitet wird. Den Instruction Pointer in dieser Methode. Den Empfänger der Methode. Und die Argumente, temporäre Variablen in dieser Methode und der Stack. Der Stack ist allerdings ein globaler Stack. Also der Stack gilt nicht nur für diese eine Methode. Und es gibt noch eine zweite Klasse, das ist Object Memory. Und diese Klasse bietet im Prinzip Schnittstellen wie das Erfragen der Eden-Instanzvariable, also zum Beispiel angenommen, ich möchte jetzt so, ich habe hier eine Klasse definiert und möchte irgendeine Variable wissen. Dann gibt es einen gewissen Bytecode, der ist entsprechend definiert und da kann ich sagen, liefer mir von dieser Klasse die und die Instanzvariable. Das erledigt aber im Hintergrund alles der Compiler. Genauso kann ich die übergeben, also wenn ich die setzen will, ich kann die zugehörige Klasse erfragen. Ich kann ein neues Objekt anlegen und ich kann die Anzahl, insgesamt die Anzahl der Instanzvariablen erfragen. So, Garbage Collection. Heißes Thema, Performance. Es gibt im Prinzip vier Arten von Garbage Collection. Das simpelste ist Reference Counting. Reference Counting wird eingesetzt von Perl, Python, Visual Basic nutzt es, glaube ich, und es war damals bei Smalltalk 80 mit beabsichtigt. Es ist allerdings nicht mehr, also in den meisten Implementierungen ist es nicht drin, Reference Counting. Es beruht einfach nur darauf, ich zähle die Referenzen, die auf ein Objekt zeigen, und wenn die unter 1 sinkt, dann brauche ich das Objekt nicht mehr und kann es also vom Speicher entfernen. Als zweite, auch recht simple Methode, gilt Mark and Sweep. Das bedeutet, ich unterbreche mitten im Programmablauf einmal, gucke mir alle Objekte an und die, die ich nicht mehr kenne, schmeiße ich raus. Er hat allerdings den Nachteil, der Speicher wird im Prinzip verlöchert wie ein Käse. Also wenn ich mal, angenommen, ich will ein Video laden von einigen Gigabyte Größe, dann müsste ich erst den Speicher umsortieren. Das machen zum Beispiel die Sun-Implementierung von Java, wenn ich mich nicht irre. Also es ist ziemlich schwierig, dort Informationen zu finden. Eiffel macht, Lisp macht, Ruby macht. Ja? Also bei Lisp gibt es aber auch, glaube ich, unterschiedliche Implementierungen. Können wir ja dann hinterher mal gucken. Die dritte Form ist eigentlich Stub and Copy, das bedeutet, ist ähnlich wie Mark and Sweep. Der Unterschied ist, ich unterteile meinen Speicher in zwei Bereiche. Bei Mark and Sweep hatte ich nur einen Bereich, bei Stub and Copy mache ich zwei Bereiche und das bedeutet, ich unterbreche wieder irgendwann im Programmablauf und sage, alle die Objekte, die ich noch brauche, die schmeiße ich in den zweiten Bereich rüber. Und den ersten, den vergesse ich einfach. Und wenn der zweite Bereich dann voll ist, vollgelaufen ist, schmeiße ich die, die ich wieder brauche, wieder in den ersten und zurück. Und immer so hin und her. Das hat natürlich den Nachteil, bei Java könnte ich diese 4 GB adressieren. Ich kann aber wirklich real nur 2 GB nutzen. Das macht zum Beispiel die Microsoft-Implementierung von Java. Gut. Die vierte Form von Garbage Collection ist Generation Scavenging und das ist eigentlich für viele Sprachen die leistungsfähigste. Und es beruht auf der Idee, wir zerpflücken unseren Speicher genauso in einzelne Teilbereiche. Allerdings gucken wir uns an, wir haben in unserer Sprache Objekte drin, die sind ziemlich langlebig und wir haben Objekte drin, die sind sehr kurzlebig, zum Beispiel lokale Variablen. Lokale Variablen brauche ich nur für einen Millisekundenbereich. Und Klassen, was ja auch Variablen irgendwo sind oder Objekte sind, die brauche ich für die ganze Laufzeit des Programms. Also mache ich Folgendes. Ich untergliedere meinen Speicherbereich wieder in Einzelteile und wende daraufhin im Prinzip Stub and Copy an. Vom Prinzip her. Also ich gucke mir den Bereich, wo kurzlebige Variablen sind, entsprechend öfter an. Und wenn Variablen dort seit einiger Zeit schon drin liegen, verschiebe ich diese in einen langlebigeren Bereich. Das macht zum Beispiel Smalltalk, die Syncom-Implementierung. Die neuen Hotspots, Virtual Machines von Java machen, Haskell macht und Eiffel. So, und da könnte man eigentlich, wenn du jetzt noch was sagen könntest,
und
Muss man aber auch dazu sagen, Garbage Collection ist immer noch ein ziemliches Forschungsfeld. Also dort wird Forschung an vorderster Front betrieben. Also das ist sicherlich noch nicht ausgereizt. Da kann man sicherlich noch was machen. Weiterhin wollte ich zum Typsystem kommen. Und zwar, das Typsystem von Java und Smalltalk ist ja grundlegend verschieden. Java hat ein statisches Typsystem, das bedeutet, zu jedem Zeitpunkt in der Compile-Zeit ist der Typ einer Variable eines Objektes klar, der ist bekannt. Und von daher kann ich Fehlererkennung machen. Außerdem existieren halt neben den primitiven Datentypen auch die Referenztypen. Also Referenztypen sind solche Sachen wie Klassen, die einen eigenen Datentyp darstellen, und die primitiven Datentypen zum Beispiel ein Integer. Smalltalk macht anders. Smalltalk ist nicht ungetypt, muss man dazu sagen. Es ist nur dynamisch getypt. Das bedeutet, bei Smalltalk steht der Typ erst zur Laufzeit fest. Da gibt es viele Streitdebatten drüber, was nun besser ist oder wie auch immer. Ich möchte das hier mal dahingestellt lassen. Bei Smalltalk ist allerdings eines einfacher, es existieren nur Objekte. Das bedeutet, wenn ich in Java zum Beispiel eine Liste habe und ich habe dort gemischte Objekte drin, zum Beispiel Klassen oder auch primitive Datentypen, und ich will über die Liste iterieren, muss ich immer prüfen, hat dieses Objekt, was ich dort drin habe, kann das auf diese Methode antworten überhaupt? Oder ist das jetzt ein primitiver Datentyp wie ein Integer? Da kann ich auf Methoden antworten. Bei Smalltalk würde das in einer Exception dann am Ende resultieren. Und die kann ich noch ganz leicht abfangen. Aber über Typsysteme, da lässt sich noch viele Jahre streiten. So, und dann habe ich drei schöne Graphen hier im Internet gefunden. Und zwar, das ist ein Entscheidungsbaum. Entscheidungsbaum dahingehend, was macht der Programmierer, wenn er eine Applikation entwickelt. Und zwar, wenn hier, ich glaube, das sieht man recht schlecht, ne? Wenn hier von Objekten die Sprache ist, dann die Rede ist, dann sind das Realweltobjekte. Also das müssen jetzt nicht implementierungsdetailtechnische Sachen sein. Also wenn ich zum Beispiel ein Objekt habe, dann entscheidet sich bei einem Smalltalk-Entwickler eigentlich nur, muss ich gucken, ist das jetzt ein Objekt oder ist das eine Methode, die ich ja entwickeln muss. Und so pflanzt sich das hier bei Objekten weiter. Habe ich das Objekt schon, dann kann ich es einfach verwenden. Habe ich es nicht, muss ich gucken, habe ich eine Klasse davon. Habe ich eine, dann kann ich einfach eine Instanz erzeugen. Habe ich keine, muss ich die Klasse anordnen und so, also kreieren und so weiter und so fort. Bei Methoden ist das dasselbe im Prinzip. Gibt es die Methode schon, dann sende ich sie einfach. Gibt es die Methode noch nicht, dann muss ich sie kreieren und so weiter. Dieser Entscheidungsbaum sieht bei Java anders aus, und zwar brauche ich dafür zwei Folien. Die erste Folie ist alles, was sich um Objekte dreht. Das kann jetzt keiner mehr erkennen, okay. Ich empfehle da einfach mal, guckt hinterher mal auf die Linux-Tag-Seite, ladet euch die Folien runter und dann könnt ihr es euch mal in Ruhe angucken. Also es ist verwirrend, es ist echt verwirrend. Also das beschreibt nur die Objekte, um die ich mich kümmern muss, und das die Methoden, um die ich mich kümmern muss. Er hat einen Java-Entwickler ganz schön zu tun, wenn er sich überlegt, wie er seine Applikation designt. Gut, praktische Aspekte. Ich will unter Java entwickeln. Was mache ich? Ich lege mir eine Java-Datei an, eine Source-Datei. Die kompiliere ich, kriege ich eine Class-Datei, Bytecode. Und die kann ich dann vom Interpreter als Applikation laufen lassen. Die Folge ist, wenn man nicht ganz tolle neue Entwicklungswerkzeuge nimmt, man hat im Prinzip viele Einzelschritte, Try and Error, muss immer gucken. Und man muss sich halt um solche Tools wie Browser, Debugger und so weiter explizit kümmern, also die sind nicht dabei. Ich kriege in einer normalen Java-Installation einen Compiler und eine Virtual Machine. Wenn ich noch einen Forter will oder wie auch immer, das hat mein Vorgänger schön ausgeführt, das muss ich mir entweder erst kaufen oder halt als freie Version irgendwo herziehen, und dann muss man gucken, was man da nimmt und wie auch immer. Bei Smalltalk ist das recht ähnlich. Ich habe meinen Bytecode jetzt nicht in, wie es bei Java ist, in diesen Class-Files, sondern ich habe meinen Bytecode in einem Image. Das Image ist eine Datei. Das Image schreckt viele, viele Neulinge zum ersten ab, weil ein Image ist in der Regel so 20 MB groß. Dort sind alle Objekte drin, dort sind alle Klassen drin, dort ist alles das drin, womit ich arbeite. Allerdings, ich habe auf der Newsgruppe schon einige Male gelesen, dass dort wirklich Imagegrößen bis zu 500 MB an der Tagesordnung sind. Das muss allerdings kein Nachteil sein. Der Punkt ist hier, dass Smalltalk im Prinzip einen anderen historischen Hintergrund hat und als Betriebssystem entwickelt wurde. Das bedeutet, die haben sich damals nicht darum gekümmert, was machen wir jetzt, nehmen wir jetzt Dateien oder wie auch immer. Die brauchten keine Dateien, weil sie hatten ihr Image, das war ihre Laufzeitumgebung und ihre Objekte waren im Prinzip die Dateien. Der historische Hintergrund ist dort völlig anders. Aber nun gut. Also der Bytecode liegt im Image und vom Interpreter wird dann die laufende Applikation im Prinzip gemanagt, also wie bei Java. Der Source Code wird in der Entwicklungsumgebung, die am Image mitläuft, vom Compiler, der im Image mit drin ist, in Bytecode übersetzt und dieser Bytecode wird auch mit ins Image integriert. Also alles spielt sich im Image ab. Die Folge ist, das ist ein Kreislauf, der verschmilzt. Die integrierte Entwicklungsumgebung, der Compiler und alles drum und dran ist an einer Stelle. Das bedeutet, ich mache mein Entwicklungstool auf, gebe meinen Text ein. Bei der Implementierungstweak ist es dann zum Beispiel so Alt-F, das bedeutet Save. Dann wird im Hintergrund kompiliert und ich kann es sofort verwenden. Also das Ganze verschmilzt, ich habe keine Compile-Zyklen mehr. Ja, Zeitgewinn, würde ich sagen. Aber wie wir vorhin in dem vorhergehenden Vortrag gesehen haben, bei Java ist dort auch viel, viel gute Arbeit mit integrierten Entwicklungsumgebungen. Da hoffe ich mal, dass da was besser wird. Plattformen, Smalltalk, ist einiges dabei. Einiges kenne ich selber nicht. Da muss man dazu sagen, das hängt von Implementierung zu Implementierung ab. Also die größeren kommerziellen Implementierungen unterstützen eigentlich nur die erste Spalte. Es gibt aber eine quasi GBL-Implementierung, die unterstützt die ganze Seite. Da kann man allerdings dann nicht auf großen Support setzen, weil GBL ist eine Community dahinter. Und die wird einem keine Garantie leisten für irgendwas. Aber es ist beachtlich. Bei Java müsste ich jetzt tatten, wie die Plattform sind. Es gibt sicherlich viele, viele Implementierungen. Viele, die parallel zur Sun-Implementierung sind und die mehr oder weniger geduldet werden. Offiziell, wo läuft Java überall? Auf Windows, auf BSD, auf Linux? Linux? Was war das? Wüsste ich jetzt nicht. Was gibt's noch so für das Mac? Kennt jetzt jemand hier was, wo es zum Beispiel nicht läuft? DOS. Naja, das ist allerdings die Implementierung der virtuellen Maschine ist einfach nur Entwicklerarbeit, die sich viele kommerzielle Firmen wie Sun oder IBM einfach nicht machen, weil es dort keine Abnehmer gibt. Und die größte Implementierung von Smalltalk, also Simcom Smalltalk, die unterstützt eigentlich auch nur die erste Zeile, also von daher wird erst selber rauskommen, denke ich mal. Fazit. Ich kann nur sagen, Sprachen angucken. Ich hoffe, ich habe da ein bisschen Interesse geweckt. Java kennen ja viele, aber bei Smalltalk ist es dann doch noch ein bisschen, Smalltalk ist doch noch ein bisschen ein exotisches Produkt. Ich habe die Erfahrung gemacht, es lohnt sich, angucken. Und wenn man nach Amerika rüberschaut, die verwenden es im großen Stil. Bei uns in Europa schwächelt das noch irgendwie, ich weiß nicht warum. Ich hoffe mal, dass die nächsten Jahre da was bringen und von daher würde ich das jetzt einfach mal beenden, wenn jetzt keine Fragen mehr sind. Ja. Üblicherweise ist es so, weil ja der historische Hintergrund eigentlich das Betriebssystem ist, dass man den Source Code ausliefert. Das bedeutet, man kann die meisten Implementierungen machen das so, dass du ein .st ASCII-Datei exportieren kannst. Dort steht im Prinzip das Motorcode drin und den kannst du in einer anderen Implementierung einfach so File-In nennt sich das. Also einfach wieder einlesen, das wird in dem Moment kompiliert und ins Image eingebunden. Das ist der übliche Weg. Für den Endanwender am komfortabelsten ist, wenn man das Image ausliefert. Ist ein Problem, ja, natürlich. Also es gibt jetzt auf einer E-Mail-Liste, geht ziemlich heiß her in Bezug auf Imagegrößen. Und da hat sich mal jemand den Spaß gemacht und hat ein Image hergestellt, das 2 plus 3 berechnet. Und das ist 15 Kilobyte groß. Also recht lustig. Aber so reale Imagegrößen, also minimal, wenn man es auf Minimum runterdrücken will und vielleicht auch noch TCP-IP drin haben will, muss man mit 200, 300 Kilobyte rechnen. Die üblichen Images, die liegen bei 8, 9 MB. Kann ich nur bestätigen.
Java ist halt sehr eingeschränkt, das wäre schon mal Garbage Collection. Die ist wunderbar, weil die Typen getrennt werden, dafür ist die Performance dann mit Idee besser, auch wenn es gerade wenn man auf den Teilkontrolle einsetzt. Aber das ist halt noch nicht der weitere letzte Schritt. Modernen, also Sprachen, die zwar dynamische Funktionierung haben, wo aber die Typen optional zu Compile Time eingegrenzt werden können, woraufhin dann Sachen wie Typchecks, Methoden, Dispatches und so weiter, die kurz ausgeführt werden können. Das ist bei Smalltalk nicht, das ist in der Sprache drin. Java hat statisches Typing, was in der Praxis ziemlich nett ist. Also, wenn man mit der Skriptsprache arbeitet, zum Beispiel Perl oder Ruby oder Python, das ist dynamische Typing, man muss nicht so man schreibt die gleich rein. Und das ist auch ein bisschen, was Smalltalk verbaut hat. Was Smalltalk und Java beide nicht haben, ist, meistens die Dispatch, das sind beide Sprachen, die das Single-Dispatch-Modell implementieren. Bei Smalltalk redet man davon, dass die Klasse der Empfänger einer Message ist. Das ist im Prinzip äquivalent zum Aufruf einer virtuellen Funktion in C++ oder wie war das in Java halt. Aber das Entscheidende ist, dass der Typ von nur einer Klasse verläuft, dann anzuprobieren, um die richtige Methode auszuwählen. Was zu seltsamen Effekten führt, wenn man sowas wie A plus B berechnet und sowohl A als auch B eine Variable haben können, da muss man schon anfangen rumzukriegen. Und wenn wir noch Pattern und ähnliche Sachen einsetzen, sind es sogenannte Microsoft-Dispatch, die im Prinzip die Funktion auf dieselbe Ebene in die Klassen stellen, die Klassen daneben die generischen Funktionen, wo jede beliebige Kombination aus Objekten gecheckt werden kann, und die nicht ohne Dispatch, weil einfach die Interface nicht groß ist, die man kann, oder die Interface das ist anders als eine Ratio zu bekommen.
Ja, das wird in der Regel durch Polymorphismus gelöst.
Ja. Also du hast Polymorphismus auf nur einem Objekt und du hast Polymorphismus auf allen Argumenten der Funktion drauf.
Ja. Bei Smalltalk nennt sich das im Prinzip Goodies. Das sind im Prinzip Bibliotheken oder sogenannte, also diese ST-Dateien, diese ASCII-Dateien, die man ins Image einlesen kann. Gibt es eigentlich alles drum und dran, reguläre Ausdrücke, bis hin zum Newsreader komplett als Goodie. Also.
Ich denke, dass die allgemeine
Ja, wenn noch jemand Fragen hat, gerne.